Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum dritten Quartal bzw. den ersten neun Monaten 2014. Zunächst werden Ihnen wie immer Dr. Norbert Reithofer, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG und Dr. Friedrich Eichinger, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen, einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Dr. Reithofer. Bitte schön.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Auf fünf Punkte gehe ich heute ein. Erstens Volatilität und die Entwicklung der Automobilmärkte. Zweitens unsere Investitionen in neue Werke. Drittens unsere Profitabilität. Viertens unsere Marke, Marken und neue Produkte. Und fünftens unsere Prognose für das Gesamtjahr 2014. Meine Damen und Herren, das Umfeld für unser Geschäft bleibt volatil. Die politische Regulierung fordert hohe Investitionen zur weiteren Verringerung der CO2-Emissionen. Die öffentlichen Haushalte in der EU und Japan sind hochverschuldet. In China bleiben die Überkapazitäten in der Wirtschaft ein Risiko für die weitere Entwicklung. Und natürlich beeinflussen die politischen Konflikte die wirtschaftliche Lage in der Welt. Die weltweiten allgemeinen Automobilmärkte haben sich von Januar bis September 2014 unterschiedlich entwickelt. In den USA ist die Konjunktur momentan robust. Entsprechend legen die Automobilverkäufe insgesamt zu. In Europa sind die Zulassungen auf dem Gesamtmarkt gegenüber dem Vorjahr ebenfalls gestiegen. In Spanien und Portugal ziehen die Automobilmärkte wieder kräftig an. Aber sie sind längst noch nicht wieder auf dem Niveau von 2007. Auch in Großbritannien setzt sich das Wachstum auf hohem Niveau fort. Deutschland, Frankreich und Italien wachsen dagegen nur leicht. In Asien verzeichnen sowohl Japan als auch China per September ein Plus bei den Zulassungen. In Japan liegt der Zuwachs trotz der Erhöhung der Mehrwertsteuer bei fast 6%. In China wirkt sich die hohe Nachfrage der Privatkunden positiv aus. Dennoch befindet sich der weltgrößte Automobilmarkt aufgrund politischer Entscheidungen weiter auf dem Weg zur Normalisierung. In einigen Schwellenländern sind die Automobilmärkte von Zurückhaltung geprägt. Auch wir spüren das. So sind die Absatzzahlen der BMW Group von Januar bis September in Russland um rund 13% gesunken, in Indien um etwa 17%. In Brasilien haben wir im gleichen Zeitraum fast genauso viele BMW und Mini verkauft wie im Vorjahr. In Ländern wie Malaysia, Indonesien und Türkei entwickelt sich unser Absatz dagegen sehr positiv. Meine Damen und Herren, es bleibt somit auch in Zukunft bei unserer Grundausrichtung. Wir streben beim Absatz weiterhin eine Balance zwischen den großen Weltregionen an. Damit zum zweiten Punkt. Wir investieren in potenzielle Wachstumsmärkte und errichten gezielt neue Standorte. In Mexiko eröffnen wir 2019 ein neues Werk. In Brasilien hat unser neues BMW-Werk die Produktion bereits aufgenommen. Am 9. Oktober lief dort der erste BMW vom Band. Die Entscheidung für ein Werk ist stets eine langfristige Entscheidung. Sie zahlt sich aus, das ist unsere Erfahrung. 1994 haben wir unser Werk in Spartanburg eröffnet. Seitdem haben sich unsere Absatzzahlen in den USA vervierfacht. 2003 startete die Produktion in China in Shenyang. Seitdem sind unsere Absatzzahlen in China um das 20-fache gestiegen. Die Entscheidung für den weiteren Ausbau unserer Werkstandorte in den USA und China haben wir in der Wirtschaft zum Finanzkrise getroffen. Auch unsere neuen Werke in Brasilien und Mexiko werden unser globales Produktionsnetzwerk auf lange Sicht stärken. Damit zum dritten Punkt, Profitabilität. Wir haben klare Indikatoren für unsere Leistung. Der wichtigste Indikator ist unsere EBIT-Marge im Segment Automobile. Hier wollen wir uns weiterhin in einem Korridor von 8-10% bewegen. In den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres liegt die EBIT-Marge im Segment Automobile leicht oberhalb des von uns angestrebten Profitabilitätskorridors. Das Konzernergebnis vor Steuern liegt bei über 6,8 Milliarden Euro. Das sind 13,5% mehr als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Der Konzernüberschuss erreicht einen Wert von über 4,5 Milliarden Euro. Das Fundament für diese Kennzahlen bildet die weltweit hohe Nachfrage nach unseren Fahrzeugen. Damit zum vierten Punkt. Wir haben starke Premium-Marken, BMW, Mini, Rolls-Royce. Das unterstreichen einmal mehr unsere Absatzzahlen von Januar bis September 2014. Mehr als 1,5 Millionen Kunden haben sich in dieser Zeit für ein Automobil der BMW Group entschieden, mehr als je zuvor. Die Marke BMW behauptet unverändert ihren Spitzenplatz im Premium-Segment. Das gleiche gilt für den BMW X5 sowie die BMW 3er, 4er und 5er Reihe im jeweiligen Segment. Seit Juli sind der neue BMW X4 und die Modellüberarbeitung des BMW X3 auf dem Markt. Im September folgten der neue BMW 2er Active Tourer und die M-Variante des BMW 4er Cabrio. Bei Rolls-Royce wird nun der Ghost Series 2 ausgeliefert. Und bei Mini sind seit Juli die Modellüberarbeitungen von Countryman und Paceman erhältlich. 55 Jahre nachdem der erste Mini vom Band rollte, ist der Mini nun auch als Fünftürer verfügbar. Seit knapp 2 Wochen ist der neue Mini Hatch Fünftürer im Handel. Damit erobert Mini nun auch das wachsende Segment der Fünftürer Fleece Hacks. Das Volumen dieses Segments ist doppelt so groß wie das der dreitürigen Kompakten. All diese Modelle werden unseren Absatz in den nächsten Monaten positiv beeinflussen. Zudem haben wir auf dem Automobilsalon in Paris gezeigt, auch 2015 bieten wir ein junges, attraktives Portfolio. Mit seiner vielfältigen Ausprägung spiegelt es unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden in aller Welt wider. Dazu zählen der neue BMW X6 und das neue BMW 2er Cabrio. Im 2er Cabrio führen wir ein Over-the-Air-Update für das Navigationssystem ein. Mit BMW Connected Drive wird das Kartenmaterial bis zu 4-mal jährlich automatisch aktualisiert. Mit unserer BMW i-Familie sind wir bei der nachhaltigen Mobilität hochinnovativ vorangegangen. Vom rein elektrischen BMW i3 haben wir in den vergangenen 9 Monaten dieses Jahres knapp 10.200 Fahrzeuge verkauft. Seit September ist der i3 nun auch in China erhältlich. Vom Plug-in-Hybrid BMW i8 gingen von Juni bis September 341 Fahrzeuge an Kunden. Dabei steigt die Zahl der Auslieferungen von Monat zu Monat. Mit der schrittweisen Elektrifizierung unserer Flotte werden wir auch künftig die strengen CO2-Ziele in Europa und weltweit erfüllen. In diesem Jahr werden die CO2-Emissionen unserer Flotte in Europa gegenüber dem Vorjahr leicht sinken. Meine Damen und Herren, unsere Strategie hat Veränderungen der Märkte, Trends und regulatorische Anforderungen stets berücksichtigt. Herausforderungen und Wettbewerb spornen uns an. Das gilt auch für neue Wettbewerber aus anderen Geschäftsfeldern, die das Automobil als Plattform für eigene Geschäftsmodelle betrachten. Damit zum letzten und entscheidenden Punkt, unsere Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr. Sie kennen unsere Ziele. Erstens, wir wollen über 2 Millionen Fahrzeuge an unsere Kunden ausliefern. Zweitens, wir wollen ein Konzernergebnis vor Steuern erreichen, das deutlich über dem Wert des Vorjahres liegt. Und drittens, wir wollen eine EBIT-Marge im Segment Automobile im Korridor von 8-10% erzielen. Dabei gehen wir davon aus, dass sich die Weltwirtschaft und der globale Automobilmarkt positiv entwickeln und dass sich die konjunkturelle Situation in Europa weiter stabilisiert. Fest steht, wir werden weiter in unsere Zukunft investieren, in unser weltweites Produktionsnetzwerk, in unsere Mitarbeiter, in Zukunftstechnologien. Das betrifft das Auto selbst genauso wie dessen Industrialisierung. All das ist Teil unserer Strategie Number One bis 2020. Wir wollen langfristig profitabel wachsen. Das ist unser Anspruch als führender Premiumhersteller der Branche. Für das Gesamtjahr 2014 gilt unverändert, wir halten an unseren Zielen fest.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Und nun darf ich Herrn Dr. Eichinger bitten.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Die BMW Group hält Kurs auf die Jahresziele 2014. Unseren Plan, langfristig profitabel zu wachsen, verfolgen wir konsequent. Die globale Marktsituation und die positive Geschäftsentwicklung bestätigen unsere Erwartungen. In Europa hat sich der leichte Erholungstrend des ersten Halbjahres fortgesetzt. Die BMW Group hat in der Region im dritten Quartal ein solides Absatzplus von 6% erzielt und über 217.000 Fahrzeuge abgesetzt. In Amerika ist der Absatz im Quartal gegenüber dem Vorjahr um 4,3% auf über 116.000 Fahrzeuge gestiegen. Insbesondere der US-Automobilmarkt zeigt weiter solide Wachstumstendenzen. Im dritten Quartal ist unser Absatz dort um 5,5% auf über 94.000 Einheiten gewachsen. Auch in Asien und dort insbesondere in China hält die Dynamik an. Im größten Automobilmarkt weltweit hat die BMW Group per September einen Absatzzuwachs von knapp 18% gegenüber dem Vorjahr erzielt und über 336.000 Premiumfahrzeuge ausgeliefert. Das Absatzplus beruht auch auf unserem jungen und ansprechenden Modellportfolio. In einigen Wachstumsmärkten stellt sich die wirtschaftliche Situation wie bisher volatil dar. Dank unserer global ausgewogenen Aufstellung können wir Absatzchancen in Amerika, Europa und Asien wahrnehmen. Die globale Präsenz und Flexibilität erlauben uns auch, Nachfrageschwankungen in einzelnen Märkten kurzfristig auszugleichen. Die Umsatzerlöse im Konzern betragen nach 9 Monaten 57,74 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 3,4% gegenüber dem Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis des Konzerns ist per Ende September deutlich gestiegen um 13,5% auf 6,84 Milliarden Euro. Im dritten Quartal erzielte das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern von 2,01 Milliarden Euro und lag damit leicht über Vorjahr. Die Umsatzrendite vor Steuern im Quartal beträgt 10,3%. Die BMW Group folgt konsequent ihrer unternehmerischen Strategie, um langfristig profitabel zu wachsen und ihre Zukunftsfähigkeit zu stärken. Wir bauen unsere globalen Kapazitäten gezielt aus und erweitern unser Produktportfolio. Zum Ausbau ihrer künftigen Wettbewerbsfähigkeit hat die BMW Group weiter Investitionen sowie F&E-Leistungen auf hohem Niveau getätigt. Nach 9 Monaten haben wir insgesamt 3,99 Milliarden Euro in Anlagen und in neue Produkte investiert. Hierunter fallen unter anderem Investitionen in unser neues Werk in Brasilien, in die Auftragsfertigung von Netcar in den Niederlanden, in den Ausbau unseres US-Werks in Spartanburg sowie in die Mini-Produktion in Großbritannien. Die Investitionen gehen damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8% zurück. Die Investitionsquote beträgt nach 9 Monaten 6,9%. Im Gesamtjahr 2014 wird die Quote voraussichtlich über dem Zielwert von kleiner 7%, aber unter dem Vorjahreswert von 8,8% liegen. Für Forschungs- und Entwicklungsleistungen hat die BMW Group 1,01 Milliarden Euro im dritten Quartal aufgewendet und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Per September sind Forschungs- und Entwicklungsleistungen in Höhe von 2,99 Milliarden Euro angefallen. Entwicklungsprojekte zu neuen Technologien in den Bereichen Leichtbau, Konnektivität und alternative Antriebe betrachten wir als Erfolgsfaktoren für unser künftiges Geschäft. Weitere F&E-Aufwendungen flossen vor allem in Fahrzeugprojekte der mittleren und oberen Fahrzeugklassen. Auch der Ausbau der Fahrzeugarchitekturen für unsere Kompaktmodelle und die größeren Fahrzeugklassen wurde vorangetrieben. Die Forschungs- und Entwicklungsquote liegt per September 2014 bei 5,5%. Da zum Jahresende die F&E-Kosten üblicherweise steigen, erwarten wir im Gesamtjahr die F&E-Quote über dem Zielkorridor, aber unter dem Vorjahreswert von 6,3%. Die Liquidität des Konzerns ist auch im dritten Quartal auf unverändert hohem Niveau geblieben. Zum 30. September belief sich die Position an liquiden Mitteln und Wertpapieren auf 11,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen legt wie bisher Wert auf eine starke Liquiditätsposition. Ich komme zum Segment Automobile. Das Automobilgeschäft hat sich auch im dritten Quartal sehr positiv entwickelt. Über 509.000 Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum an Kunden ausgeliefert. Das entspricht einem Plus von 5,8%. Insbesondere BMW als weltweit führende Premium-Marke verzeichnete mit über 433.000 Auslieferungen ihr absatzstärkstes drittes Quartal überhaupt. Der Absatz von Mini betrug über 75.000 Einheiten und blieb trotz des Modellwechsels auf Vorjahresniveau. Von Januar bis Ende September ist der Gesamtabsatz solide um 6,5% gewachsen auf nahezu 1,53 Millionen Fahrzeuge. Dynamisch entwickelte sich der Absatz der Marke BMW. Er legte im Zeitraum um 9,1% gegenüber dem Vorjahr zu auf fast 1,32 Millionen Einheiten. Im dritten Quartal erzielte das Segment Umsatzerlöse in Höhe von 18,14 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg von 5,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBIT im Segment Automobile beträgt im Zeitraum nahezu 1,7 Milliarden Euro, ein Plus von 9,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBIT profitiert von den Absatzzuwächsen und dem hochwertigen Produktmix aufgrund des hohen Anteils an BMW-Fahrzeugen. Allerdings war der Mix im ersten Halbjahr noch etwas besser. In den ersten 9 Monaten konnten wir in Europa mit unseren neuen ansprechenden Modellen von einer leichten Verbesserung der Preissituation profitieren. Insgesamt stellt sich das weltweite Preisumfeld gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringfügig positiver dar. Kostenseitig belasteten höhere Personalkosten und Abschreibungen das Segmentergebnis. Die Ausrichtung auf Zukunftsthemen und der weltweite Kapazitätsausbau haben den Personalaufwand weiter erhöht. Unter anderem wurden in den Werken Spartanburg und Leipzig sowie für das neue Werk in Brasilien neue Mitarbeiter eingestellt. Die gestiegenen Investitionen haben nach dem Betriebsstart neuer Anlagen und den Produktionsanläufen neuer Modelle zu höheren Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr geführt. Im dritten Quartal beträgt die EBIT-Marge im Segment Automobile 9,4%. Per September liegt das EBIT des Segments bei 5,44 Milliarden Euro und die EBIT-Marge bei 10,2%. Im vierten Quartal erwarten wir einen weiteren Absatzanstieg mit entsprechenden Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis. Erwartungsgemäß sollte jedoch auch der Kostenanfall steigen, wenn diverse Produkt- und Technologieprojekte zum Jahresende abgeschlossen werden. Zudem fallen weitere Kosten für den umfassenden Ausbau der IT-Infrastruktur und der Weiterentwicklung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten an. Die BMW Group legt damit die Grundlage für weiteres weltweites Wachstum und den Ausbau ihrer Geschäftsfelder. Für die jüngsten neuen Modelle sind noch in diesem Jahr Marketing- und Anlaufkosten zu tragen. Hier sind beispielsweise der X6 sowie das neue 2er Cabrio zu nennen, der X4 und der Active Tourer, aber auch der neue 5-türige Mini und der neue Rolls-Royce Ghost laufen in den nächsten Monaten in den Überseemärkten an. Die aktuelle Produktoffensive hat in den ersten 9 Monaten zu einem Höchststand in der Fertigung geführt. Insgesamt haben wir per September nahezu 1,619 Millionen Fahrzeuge produziert und damit gut 96.000 Einheiten mehr als im Vorjahr. Unsere Werke weltweit sind gut ausgelastet und bewältigen in diesem Jahr insgesamt 16 Modellanläufe. Mit der wachsenden Bedeutung der Überseemärkte hat sich der zeitliche Vorlauf bis zur Auslieferung der Fahrzeuge erhöht. Das größere Produktportfolio und die Überführungszeiten der Fahrzeuge haben zum Aufbau von Working Capital in Höhe von nahezu 2 Milliarden Euro geführt. Der Working Capital-Aufbau hat zu einem Rückgang des Free Cashflow gegenüber dem Vorjahr beigetragen. Der Free Cashflow beträgt nach 9 Monaten 1,31 Milliarden Euro. Angesichts des geplanten Absatzvolumens bis zum Jahresende rechnen wir im vierten Quartal mit einem entsprechenden Rückgang des Umlaufvermögens. Dies wird sich positiv auf den Free Cashflow auswirken. Das Nettofinanzvermögen im Segment Automobile beläuft sich per Ende September auf 12,1 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, jetzt komme ich zum Segment Finanzdienstleistungen. Trotz anhaltenden Wettbewerbsdruck hat sich BMW Group Financial Services im dritten Quartal erfolgreich entwickelt. Das Segment verfolgt konsequent seine Strategie profitablen und ausgewogenen Wachstums. Zur Ertragskraft der BMW Group leistete es einen maßgeblichen Beitrag. Das Neugeschäftsvolumen mit Endkunden im dritten Quartal umfasste über 382.000 Verträge und lag um 1,8% über dem Vorjahreszeitraum. Das stärkste Wachstum verzeichnete wie bisher die Region Asien-Pazifik. Insbesondere die chinesischen Kunden nahmen verstärkt Finanzierungsangebote wahr. Der Vertragsbestand hat sich per Ende September auf über 4,26 Millionen Verträge erhöht. Das entspricht einem Zuwachs von 5,2% gegenüber dem Vorjahr. Die Penetrationsrate des Segments, also die Quote der durch Financial Services finanzierten oder geleasten Neufahrzeuge, war gegenüber den ersten 9 Monaten 2013 rückläufig. Sie betrug 41,8% nach 45% im Vorjahreszeitraum. Hierin macht sich wieder der gestiegene Wettbewerb in der Branche bemerkbar. Financial Services hat im dritten Quartal ein Vorsteuerergebnis von 455 Millionen Euro erzielt, ein Zuwachs von 14,3% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Per September beträgt das Vorsteuerergebnis des Segments 1,37 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 4,5% gegenüber dem Vorjahr. Die Risikosituation hat sich nach 9 Monaten gemäß unseren Erwartungen entwickelt. Für die Kreditrisiken rechnen wir bis zum Jahresende mit einer anhaltend stabilen Entwicklung. In einzelnen südeuropäischen Märkten ist ein positiver Trend sichtbar. Das Preisniveau auf den internationalen Gebrauchtwagenmärkten zeigt sich im Berichtszeitraum weitgehend unverändert. Für unsere Rückläufer rechnen wir in Europa und in Asien mit gleichbleibenden stabilen Restwerten. In Nordamerika könnte sich allenfalls ein leichter Rückgang der Gebrauchtwagenpreise abzeichnen. Das Segment Motorräder hat im dritten Quartal Höchstwerte beim Absatz erzielt und erstmals die 100.000er-Marke nach nur 9 Monaten übertroffen. Im dritten Quartal gingen über 29.000 Einheiten an Kunden. Das ist ein Plus von 3,6% gegenüber dem Vorjahr. BMW Motorrad konnte vom Wachstum im Marktsegment über 500 Kubikzentimeter profitieren. Während der Markt per September weltweit um 4,6% wuchs, konnte BMW Motorrad seinen Absatz um 7,6% steigern. Insbesondere in einigen europäischen Märkten und in den USA verzeichnete BMW Motorrad ein solides Wachstum. Entsprechend positiv haben sich der Umsatz und das Ergebnis des Segments entwickelt. Die Umsatzerlöse stiegen per September auf 1,37 Milliarden Euro. Das ist ein deutlicher Zuwachs um 10,9%. Das Segment erzielte im Zeitraum ein EBIT von 146 Millionen Euro, das um 57% über dem Vorjahreswert liegt. Die kürzlich vorgestellten Modelle, die Neuauflagen der S1000RR, der R1200R und der R1200RS, werden zur Motorradsaison im Frühjahr 2015 verfügbar sein. Meine Damen und Herren, unter der Bedingung gleichbleibender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen wird die BMW Group das gesteckte Ergebnisziel im Gesamtjahr 2014 erreichen. Unsere bisherige Geschäftstätigkeit liegt dafür auf Kurs. Wir rechnen mit einem Absatzhoch im vierten Quartal, wenn neu eingeführte Modelle aller drei Marken verfügbar sind. Zur Realisierung dieser Absatzdynamik setzen wir marktseitig eine stabile Situation in Europa voraus sowie eine anhaltend positive Entwicklung in den Überseemärkten. Angesichts globaler, konjunktureller und politischer Risiken lassen sich bis zum Jahresende weiterhin volatile Umfeldbedingungen nicht ausschließen. Auf Konzernebene rechnen wir im Gesamtjahr mit einem deutlichen Anstieg des Vorsteuerergebnisses gegenüber dem Vorjahr. Trotz der aktuellen Marktschwankungen in China, Russland und in einigen anderen aufstrebenden Märkten stimmen uns das gute Produktmomentum und die bestehenden Absatzchancen zuversichtlich. Wir fokussieren wie bisher auf unsere Profitabilität und erwarten einen Anstieg auf über 2 Millionen Einheiten im Gesamtjahr. Der aktuelle Zuwachs bei den Auslieferungen per September von 6,5% sollte sich im vierten Quartal weiter erhöhen. Wie beim Absatz rechnen wir bei den Umsatzerlösen im Gesamtjahr mit einer soliden Steigerung gegenüber Vorjahr. Umrechnungseffekte aus Währungen könnten den Anstieg dämpfen. Für das Gesamtjahr erwarten wir unverändert eine EBIT-Marge im Zielkorridor von 8-10%. Im Segment Finanzdienstleistungen sollte die positive Geschäftsentwicklung anhalten. Die Finanzkennzahl des Segments, die Eigenkapitalrendite, sollte im Gesamtjahr gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig sein, aber den Zielwert von mindestens 18% überschreiten. Dies ist auf den erhöhten Wettbewerbsdruck im Markt zurückzuführen. Die Geschäftstätigkeit des Segments Finanzdienstleistungen ist adäquat mit Risikovorsorge abgesichert. Auch bei BMW Motorrad wird sich aus heutiger Sicht und bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen der positive Geschäftsverlauf fortsetzen. Weltweit haben sich die Motorradmärkte besser entwickelt als prognostiziert. Die Auslieferungen von BMW Motorrad sollten im Gesamtjahr davon profitieren und solide über dem Vorjahr liegen. Unsere Jahresprognose basiert, wie erwähnt, auf stabilen politischen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Etwaige Veränderungen im politischen und wirtschaftlichen Umfeld könnten die gegebene Guidance beeinflussen. Meine Damen und Herren, unsere Strategie ist auf langfristige Wettbewerbsfähigkeit und profitables Wachstum ausgerichtet. Die BMW Group nutzt ihre finanzielle Stärke, um in ihre Zukunft zu investieren und ihren Innovationsvorsprung auszubauen. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten weltweit aus und arbeitet an seiner Effizienz in allen operativen Bereichen. Damit festigt es seine globale Führungsposition im Premium-Segment. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Eichener. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz einzuspielen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte jetzt die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage kommt von Herrn Stefan Kroneck von der Börsenzeitung. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen allerseits. Ich habe eine Frage nochmal zum Cashflow. Herr Eichener, können Sie das bitte nochmal erläutern, warum das im Q3 um über ein Drittel eingebrochen ist? Dann würde mich nochmal interessieren, warum es eine höhere Steuerquote im dritten Quartal gab. Es war ja diesmal über 34%, dass Sie das nochmal erläutern könnten. Und nochmal Ihre Aussage zum Umlaufvermögen, was im laufenden vierten Quartal sinken soll, was einen positiven Effekt auf den freien Cashflow in der Autosparte hat. Ob Sie das nochmal bitte etwas näher erläutern könnten. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kroneck. Ich gebe gleich weiter an Herrn Eichener.
Ja, die Cashflow-Entwicklung im Q3 hat letztendlich mit der Einführung vieler neuen Modelle zu tun. Ich darf daran erinnern, wir haben in diesem Jahr sehr viele Modelle eingeführt, die keinen Vorgänger haben, für die es also auch keinen Bestand gab. Also einen X4 beispielsweise, einen Active Tourer, einen Mini Five-Door Hatch, um nur einige zu nennen. Diese Produkte, ähnlich wie die E-Produkte, müssen ja erst aufgebaut werden. Das heißt, die weltweite Versorgung, die Pipeline dafür muss gefüllt werden, die Händlerbestände müssen aufgefüllt werden. Und das hat letztendlich zu einer entsprechenden Produktionstätigkeit im Vorlauf geführt, um diese Produkte in die Märkte zu bringen. Damit haben wir einen geplanten Peak im dritten Quartal erreicht, der sich aber jetzt abbauen wird, denn die Fahrzeuge sind jetzt in den Märkten verfügbar und werden jetzt im vierten Quartal abfließen. Das heißt, wir rechnen nach dem Aufbau dieser Bestände, im Wesentlichen sind das neue Fahrzeuge, wie ich das erwähnt habe, jetzt im vierten Quartal mit dem Abverkauf und damit eben auch mit positiven Veränderungen im Bestand und damit im Umlaufvermögen und letztendlich auch im Cashflow und mit einer Steigerung des Free Cashflows, die damit verbunden sein wird im vierten Quartal. Und halten auch insgesamt an unserer Free Cashflow-Prognose fest, die über dem Vorjahr liegen sollte. Also das ist letztendlich der Hintergrund dieser Entwicklung. Sie hat mit unseren Anlauftätigkeiten, speziell mit den Anläufen, die zu Beginn des zweiten Halbjahres stattgefunden haben, zu tun. Dann die Frage zur Steuerquote. Ja, da handelt es sich um höhere Ertragssteuern wegen einer höheren Steuerlastquote. Ist der Überschuss deshalb zurückgegangen? Sind im Prinzip Effekte, die vor allem in den Vereinigten Staaten zum Tragen gekommen sind. Und das ist letztendlich der Hintergrund dieser Veränderung im dritten Quartal. Wir halten aber an unserer Guidance da fest. Also die Quote wird, je nachdem, wo eben auch dann die umsetzenden Ergebnisse anfallen, immer zwischen 30% und 40% schwanken. Und das ist jetzt keine ungewöhnliche Entwicklung.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Preisinger von Reuters. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte mehrere Fragen. Eine Verständnisfrage zur Prognose. Bleibt es denn in Zahlen ausgedrückt dabei, dass Ihr Vorsteuergewinn um 9-10% steigen wird? Und muss man sich unter einem soliden Absatz plus auch die 9-10%, von denen wir die letzten Male gesprochen hatten, vorstellen? Dann würde mich interessieren, ob Sie schon einen Blick in 2015 werfen können. Herr Reithofer, Sie sagten ja Anfang des vergangenen Monats, dass Sie gerade mit der Planung beschäftigt seien für 2015. Vielleicht können Sie uns einweihen, was Sie sich da vorstellen. Noch eine Frage zu den neuen Managern, die Sie von der Konkurrenz an Bord geholt haben oder holen. Was ist da der Hintergrund? Brauchen Sie frischen Wind von außen, vielleicht auch Impulse von anderen Konzernen? Und letzte Frage zu Toyota. Vielleicht können Sie uns mal einen Stand geben, wie das Motorengeschäft denn mit den Kollegen von Toyota läuft, wie viele Stück das sind, wie sich das entwickelt hat und wie hier die Renditen sind.
Gut, da sind wir natürlich jetzt mehrfach bedient. Frau Preisinger, vielen Dank. Also ich würde mal sagen, wir fangen mal nochmal bezüglich der Klärung der Prognose mit Herrn Aichiner zunächst mal an und dann macht Herr Reithofer mal einen Ausblick mal, was 2015 betrifft. Herr Aichiner, bitte.
Ja, Frau Preisinger, um das nochmal klarzustellen. Wir bestätigen die Prognose für ein Konzernergebnis vor Steuern und dieses Ergebnis soll deutlich gesteigert werden und deutlich ist nach unserer Definition eine Prozentzahl im Übergang vom einstelligen in den zweistelligen Bereich. Das ist die Aussage zu unserem Konzernergebnis, die wesentliche Aussage unserer Guidance und die bleibt unverändert so, wie wir sie schon Anfang des Jahres gegeben haben. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Ziel erreichen werden. Es gab eine leichte Veränderung bei der Prognose zum Absatz aufgrund der Tatsache, dass wir dass wir profitabel wachsen wollen, das ist unsere Grundstrategie und letztendlich ein balanciertes Verhältnis zwischen Absatz und Ergebnis anstreben, liegt die Priorität bei der Erreichung der Ergebniszielsetzung und darum werden wir nicht um jeden Preis jede Einheit machen. Vor dem Hintergrund gehen wir auf ein solides Wachstum beim Absatz zurück. Das bedeutet ein mittlerer bis hoher einstelliger Prozentsatz. Und das ist letztendlich die Aussage, die wir getätigt haben. Und diese Aussage, solides Wachstum, gilt auch für den Umsatz, wobei dort, wie ich schon gesagt hatte in meiner Rede, auch Währungseffekte natürlich dann eine Rolle spielen werden. Also nochmal zusammenfassend, deutlicher Ergebnisanstieg, ich spreche vom Konzernergebnis, solider Absatzanstieg, solider Umsatzanstieg und die Marge EBIT Automobile im Korridor zwischen 8-10%. Das ist unsere Guidance.
Gut, vielen Dank, Herr Aichiner. Herr Dr. Reithofer.
Frau Preisinger, Sie haben gefragt, wie die Zusammenarbeit mit Toyota läuft und Sie haben speziell wissen wollen, Motorengeschäft. Also ich möchte hier nochmal sagen, das Dieselmotorengeschäft, das wir mit Toyota Motors Europe machen, läuft sehr, sehr gut. Wir sind da voll im Plan. Beispiel, im Frühjahr 2014 wurde der Toyota Verso im Markt eingeführt, der als erstes Modell mit einem 1,6 Liter Dieselmotor aus der vereinbarten Motorenlieferung ausgestattet ist. Und ich muss hier wirklich sagen, ich möchte es nochmal betonen, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Firmen, Toyota und BMW, was die Motorenkooperation angeht, läuft wirklich sehr gut. So, mehr möchte ich da nicht sagen. Wir gehen nicht auf Vertragsdetails ein. Das ist ein Vertrag zwischen Toyota und uns. Nur nochmal, wir sind sehr zufrieden, wie das Ganze über die Bühne geht. So, dann, wie Sie wissen, sind wir ja momentan dabei, eine Machbarkeitsstudie vonstatten gehen zu lassen über die Kooperation für einen mittelgroßen Sportwagen. Hier muss man sagen, diese technische Machbarkeitsstudie wurde erfolgreich abgeschlossen und die Kooperation ist in die Konzeptphase übergegangen und die Entwicklungskooperation läuft planmäßig. Das sind momentan eigentlich die zwei Themen, die ich besonders hervorheben möchte. Und die anderen Sachen sind auch vernünftig auf dem Weg, die wir Ihnen ja irgendwann mal die einzelnen Punkte gesagt haben. So, dann wollten Sie wissen, erste Einblicke in die Planung im Jahr 2015. Hier möchte ich sagen, wir haben ein attraktives, junges Modellportfolio, das natürlich auch für das Jahr 2015 gilt. Aber der Vorstand hat noch nicht mal in einer Sitzung das Budget für das Jahr 2015 verabschiedet. Also können wir da natürlich auch noch keine Aussagen machen, wie das Jahr 2015 laufen wird. Wir werden Sie dazu gegebener Zeit informieren. Jetzt reden wir über das Jahr 2014 und hier speziell über das dritte Quartal.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Frau Preisinger, Sie hatten jetzt noch eine Frage. Manager von der Konkurrenz, was steckt dahinter? Also vielleicht möchte ich dafür das Gesamtunternehmen mal eine Antwort geben. Also das Interesse an externen Menschen gegenüber BMW ist unverändert hoch von außen. Das kann man jetzt nicht irgendwie auf die Konkurrenz nur irgendwie fokussieren. Das ist auch, bewegt sich alles in einem gewöhnlichen Rahmen. Da gibt es keine Peaks oder irgendetwas, dass man jetzt sagt, da von der Hochphase zu sprechen, überhaupt nicht, sondern das ist querbeet, auch weltweit letztlich zu sehen. Da haben wir nichts, wo wir jetzt irgendwie besondere Erklärungen dazu abgeben müssen. Bitte das so zu übernehmen. Vielen Dank. Das wäre dann das Ende der vier Fragen und dann bitte ich um die nächste Frage. Ja.
Die nächste Frage kommt von Herrn Gabriel Wirth vom Bayerischen Rundfunk. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, grüße Sie, Wirth. Und zwar, Herr Reithofer, Sie haben ja davon gesprochen, dass Sie in China mit einer Normalisierung rechnen aufgrund politischer Entscheidungen. Können Sie da ein bisschen konkretisieren? Bisher war ja China immer geprägt durch zweistelliges Wachstum. Was heißt bei Ihnen Normalisierung und was sind die politischen Entscheidungen konkret?
Gut, vielen Dank, Herr Wirth. Herr Dr. Reithofer, bitte.
Also mein Herr Wirth, ich habe ja schon lange darüber gesprochen, dass China irgendwann mal ein normaler Markt werden wird. Wir sind in der Vergangenheit verwöhnt worden von hohen Zuwachsraten, die teilweise in eine Größenordnung gingen von 60-70%. Diese hohen Zuwachsraten sind jetzt runtergegangen, ich sage jetzt mal auf zwischen 15-25%. Und normaler Markt wird sein, dass man irgendwann mal einen Markt haben werden wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, der von starker Wettbewerbsintensität geprägt sein wird. Es ist immer noch ein Markt, der größte Automobilmarkt der Welt mit ca. 18 Millionen Einheiten in Summe. Jetzt vergleiche ich mal mit den USA. USA werden in dem Jahr rauskommen wahrscheinlich mit 16,3, 16,4 Millionen Fahrzeugen. Europa im Vergleich ein bisschen was über 12,4 roundabout Millionen Fahrzeuge, sodass Sie ja die Abstufungen sehen. Aber wie schon gesagt, diese hohen Zuwachsraten, die über einen gewissen Zeitraum gelaufen sind, über 3 Jahre oder so, 3-4 Jahre, so, die werden so nicht mehr kommen. Aber man kann immer noch sagen, Herr Wirth, die Kunden in China sind von unseren Marken und Produkten begeistert. Wir sind deshalb weiterhin in China erfolgreich und wollen in diesem Markt 2014 auch im niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen. Aber ich möchte es nochmal darauf hinweisen, die allgemeine Marktentwicklung in China normalisiert sich. Ich habe darauf hingewiesen, die Zeiten hoher zweistelliger Wachstumsraten sind vorerst vorbei. Wir sehen die Entwicklung in China allerdings weiterhin ausgesprochen positiv. Früher haben wir vor allem, und auch hier drückt sich aus die Marktnormalisierung, unsere größeren Fahrzeuge wie den BMW X5, X6 und Sima Limousinen an eine kleine Gruppe von Kunden verkauft. Heute bedienen wir in China eine deutlich größere Kundenbasis, die natürlich verstärkt auch unsere Kompakt- und Mittelklasse-Modelle nachfragt. Zusätzlich zu den Oberklasse-Modellen. Wir sehen das Potenzial einer wachsenden Mittelschicht. Aber Sie können daran schon ersehen, was heißt Normalisierung des Marktes. Der Markt in der Vergangenheit stark in die oberen Segmentklassen orientiert. Und jetzt immer mehr und mehr bietet BMW das breite Produktspektrum an, das wir auch in anderen Märkten anbieten. Dazu gehört eben ein X1, den wir in der Zwischenzeit lokal produzieren. Dazu gehören kompakte Fahrzeuge. Dazu gehört auch unsere Entscheidung, dass wir in Zukunft lokal produzieren, nicht nur 3 Fahrzeuge, sondern 6. Bei diesen 6 Fahrzeugen werden auch 2 kompakte Fahrzeuge dabei sein für den chinesischen Markt. Also alles das sind Anzeichen, dass in China die Marktverschiebung nach oben nicht mehr weiter stattfindet, sondern eine breite Produktpalette angeboten werden muss und dass eben, ich habe das schon mehrmals gesagt, die hohen zweistelligen Wachstumsraten vorbei sind.
Und mit den politischen Entscheidungen meinen Sie, dass die politische Regierung sagt, die Ziele von 7,5%?
Ja, vielleicht, Herr Wirth, darf ich dazu auch ein paar Dinge noch mal sagen. Sie wissen ja zum Beispiel auch die Einfahrtsbeschränkungen in die großen Städte mittlerweile. Das findet immer mehr eine Regulierung statt, auch letztlich, welche Autos reinfahren dürfen, zu welchem Zeitpunkt, auch die Vergabe von Führerschein. Auch da findet schon ein Umstrukturieren letztlich auch in der Automobilwelt statt, auch mittlerweile. Mhm. Gut.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn André Tauber von Die Welt. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ich hätte eine Anschlussfrage an China. Sie sprachen von Überkapazitäten in der Wirtschaft in China. Ich nehme an, damit meinen Sie die Autowirtschaft. Wie hoch sind diese Überkapazitäten oder wie hoch können die denn potenziell werden und welche Auswirkungen wird es denn nach sich ziehen? Wird denn China einst vielleicht auch ein Exporteur wieder von Autos oder erstmals ein Exporteur von Autos werden?
Also Herr Tauber, vielleicht auch da, vielleicht nur einen Satz. Also wir haben selber jetzt nicht von Überkapazitäten der Automobilindustrie gesprochen, sondern wenn, ist es im Immobilienbereich, aber letztlich nicht in der Automobilwirtschaft, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also Herr Reithofer und Herr Eichinger nicken, also von daher kann ich sagen, dass es eine richtige Aussage war.
Okay, dann hat sie das Missverständnis ausgeräumt. Gut. Ich darf vielleicht eine zweite Frage stellen.
Gerne, ja.
Der Wettbewerb mit Audi und Mercedes wird härter, sie sind schneller gewachsen zuletzt. Wird sich denn dieser Trend auch im kommenden Jahr so fortsetzen und wann, sagen Sie, können Sie wieder zu einem relativ stärkeren Wachstum als die Hauptkonkurrenten zurückkehren?
Gut, diese Frage gebe ich gleich mal weiter, zunächst an Herrn Eichiner.
Gut, also wir machen uns da nichts vor. Der Wettbewerb wird hart bleiben und auch so weitergehen. Das ist keine Frage. Und das leitet sich natürlich auch von den Ansprüchen ab, die unsere Wettbewerber formulieren. Doch ich möchte auch betonen, bei uns reduziert sich im Prinzip der Wettbewerb nicht auf die reine Stückzahl, möchte an der Stelle auch sagen, sondern das sehen Sie auch schon bei unserer Ergebnissteuerung. Wir wollen profitabel wachsen, unterstrich profitabel. Da passen 8-10% Marge dazu, haben wir mehrfach schon erwähnt und so sind wir auch in den letzten Jahren erfolgreich gefahren. Das gilt für uns. Das heißt, es ist immer eine Balance zwischen Absatz und Ergebnis. Und es ist auch ein Unterschied, ob Sie jetzt einen 5er verkaufen oder einen X5 oder ein kleines Auto in der untersten Klasse. Also insofern, ich halte von der reinen Stückzahlzählerei nicht so arg viel. Natürlich ist das jetzt kein Plädoyer dafür, Marktanteile aufzugeben. Das werden wir auch nicht tun. Also es ist ein Plädoyer dafür, gezielt hinzuschauen, in den richtigen Segmenten zu wachsen, profitabel zu wachsen. Und das wird unser Weg sein. Und wir machen uns nichts vor, wie ich schon erwähnt hatte, es wird weiter ein harter Wettbewerb in den Märkten vorherrschen.
Vielen Dank, Herr Eichinger. Vielen Dank, Herr Tauber. Dann die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Elisabeth Beermann von Bloomberg News. Bitte sprechen Sie jetzt.
Hallo, guten Morgen. Ich hätte zwei Fragen. Herr Reithofer sagte in Paris, dass die Preise in Europa bisher unter den Erwartungen liegen würden. Mich würde interessieren, was Ihre Preiserwartungen für Europa im nächsten Jahr sind. Und zum Zweiten hatten die VW und Daimler-Vorstandschefs letzte Woche anklingen lassen bei einer Konferenz hier in München, dass es Bemühungen unter den Autoherstellern gibt, eigene Datenplattformen zu entwickeln, um so die Weitergabe von sensitiven Daten an Google zu vermeiden. Mich würde interessieren, ob Sie sich als Teil dieser Bemühungen sehen und wenn ja, in welcher Form?
Gut, dann fangen wir mal mit den Preisen an. Da würde ich Herrn Eichiner bitten und dann zum zweiten Teil der Frage Herr Dr. Reithofer.
Ja, nochmal, Sie hatten die Preiserwartungen in Europa angesprochen. Wir hatten das eingangs des Jahres auch schon gesagt. Unsere Erwartung ist, dass sich die Preise verbessern lassen, die Transaktionspreise in diesem Jahr. Sie hatten aber auch gesagt, das hängt letztendlich natürlich auch vom Wettbewerb ab, auch von der Nachfrage, die wieder geprägt ist vom wirtschaftlichen Wachstum. Und insofern müssen wir auf diese beiden Faktoren auch blicken. Ich würde aber auch feststellen wollen, dass wir zwar eine leichte Verbesserung bei den Preisen erreicht haben, aber unsere Zielsetzung durchaus eine etwas anspruchsvollere war und aber auch noch ist. Das heißt, mit der Einführung der vielen neuen Fahrzeuge, die wir jetzt im zweiten Halbjahr getätigt haben, erwarten wir schon, dass sich das Preis Pricing jetzt im vierten Quartal auch noch mal ein Stück weiter verbessern lässt. Ob die ursprüngliche Zielsetzung dann noch erreichbar ist, das wird man sehen. Wir gehen auch weiter davon aus, dass Europa sich wirtschaftlich in den nächsten Jahren wieder erholen kann. Das ist natürlich die grundlegende Prämisse, um dann auch über steigende Nachfrage, wir haben ja doch sehr viel auch verloren seit der Krise 2008, das darf man nicht vergessen, wieder mehr Momentum auch auf der Preisseite zu erreichen. Sollte sich dieses Wachstum einstellen, denke ich, dann sind die Rahmenbedingungen auch positiv für weitere Verbesserungen im Pricing-Bereich.
Vielen Dank, Herr Eichinger. Herr Dr. Reithofer.
Also bezüglich Ihrer Frage, was eine gemeinsame Datenplattform angeht, möchte ich nochmal wiederholen, was ich in meiner Rede gesagt habe. Wir stellen uns jedem Wettbewerb, weil wir der Meinung sind, Wettbewerb ist immer gut, egal in welcher Form oder durch welchen Anbieter er erzeugt wird. Ich möchte auch betonen, um was es in der Zukunft eigentlich geht, wo die eigentliche Zielrichtung hingeht, nämlich dass durch viele Projekte die Bekanntheit für das Thema hochautomatisiertes Fahren gesteigert wird. So, und jetzt vielleicht mal, was ist denn die Ausgangssituation, vor der wir uns befinden als BMW? Die BMW Group ist derzeit in der Automobilindustrie durch Connected Drive führend bei digitalen Angeboten. Auf das läuft ja Ihre Frage auch mit raus. Und unsere Fahrzeuge sind bereits heute nahtlos in die digitale Lebenswelt der Kunden integriert und auch selbst Teil der digitalen Welt. Voraussetzung ist natürlich hierbei ein direkter Zugang zum Kunden über sämtliche Kanäle, also zum Beispiel über Web, über Apps. Und wir stellen natürlich generell sicher, dass die BMW Group sich nicht sperrt gegenüber neuen Technologien, sondern wir bieten Google-Dienste, um mal ein Beispiel zu nennen, bereits über Connected Drive in die Fahrzeuge ein. Das heißt, ich möchte nochmal betonen, wir sperren uns als BMW Group nicht gegenüber neuen Technologien, sondern wir binden natürlich Google-Dienste bereits über Connected Drive in Fahrzeuge ein. So, und jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage. Sie haben ja die Frage gestellt, dass zwei Vorstandsvorsitzende was gesagt haben. Das weiß ich nicht, was die beiden gesagt haben. Ich kann nur sagen, über eine gemeinsame Datenplattform möchte ich heute und jetzt nicht spekulieren.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Edward Taylor von Reuters. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Tag, die Herren. Ich habe eine generelle Frage. Letztes Mal habe ich über die Proportion der Kleinwagen eine Frage gestellt im Vergleich zur Gesamtflotte. Jetzt möchte ich aber eine Frage stellen, was sich auf das Thema SUVs abzielt. Es scheinen ja immer mehr und mehr SUVs im Sortiment zu sein. Welche Proportion an Fahrzeugen von der Marke BMW insbesondere sehen Sie in Zukunft als SUV? Und dann, Sie haben gesagt, der CO2-Flottenverbrauch ist im Vergleich zum Vorjahr in Europa gesunken. Wie sieht das aus auf globaler Basis? Und dann auch noch eine andere Frage. Der i3, wie würden Sie die Performance vom Verkauf des i3 bewerten? Ist es gut, besser als erwartet, weniger gut als erwartet? Und wenn ja, ist das Demand- oder Supply-driven? Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Taylor. Ich gebe weiter an Herrn Dr. Reithofer.
Also jetzt zuerst mal zu den SUVs. Ich meine, wir bieten ja SUVs breit an in unserer Produktpalette. Wir beginnen eben unten beim X1. Der X1 ist ein kompakter SUV. Dann geht es ja weiter nach oben in der Mittelklasse, der X3 und der X4. Der X4 ja als neues Produkt. Da lehnen wir uns an unser erfolgreiches Modell an, nämlich den X6. Dann haben wir auch noch den X5 und wir wollen ja, weil es einen Markt dafür gibt, Herr Taylor, auch einen X7 machen. Und wir werden den in Spartanburg produzieren. Nochmal, für dieses Fahrzeug gibt es einen Markt, das zeigen auch Produkte von Wettbewerbern. So, und an diesem Markt wollen wir natürlich mit teilnehmen. So, und jetzt, wenn ich mal gucke, diese ganze SUV-Palette ist derzeit ungefähr 30% unseres Absatzes. Und es gibt uns natürlich auch quer über diese ganzen Produkte, die ich gerade geschildert habe, gute Deckungsbeiträge. So, das so viel zu SUVs. Ich kann mir vorstellen, es wird uns bei SUVs vor allen Dingen im kompakten Segment noch was einfallen. Gehe ich mal davon aus, weil der Trend auch in diese Richtung geht. Aber mehr möchte ich jetzt noch nicht dazu sagen. So, dann I3. Ich möchte gleich mal mit dem I3 weitermachen. Entspricht die Entwicklung unseren Erwartungen? Ja, ich bin der Meinung, absolut ja. Wir sind mit einem innovativen Produkt in den Markt gegangen, haben die ersten 9 Monate über 10.000 Fahrzeuge verkauft. Ich habe ja gesagt, ungefähr 10.200 Fahrzeuge. Wir sind beschränkt gewesen von der Produktionskapazität her. Wie drückt sich Erfolg aus in dem Fall? Unsere Kunden müssen teilweise immer noch zwischen 4 und 6 Monate warten auf ihr Fahrzeug. Das ist eigentlich zu viel. Sie sehen also schon, wenn wir mehr produzieren könnten, würden wir auch mehr verkaufen. Also wir sind absolut zufrieden. Und ich habe ja vorher gesagt, i8, also unser Plug-in Hybrid, wir haben über 300 Fahrzeuge verkauft die ersten 9 Monate. Ich habe das in meiner Rede erwähnt. Die Verkäufe steigen von Monat zu Monat. Und wir sind also, was unseren i8 angeht, wirklich sehr optimistisch. Wir haben gute Auftragsbestände beim i8 und wenn Sie mich jetzt sehen könnten, es ist ein breites Lächeln auf meinem Gesicht. Also wir sind mit beiden Fahrzeugen zufrieden, wie das Jahr läuft. Dann CO2, haben Sie die Frage gestellt, Flottenverbrauch in Europa gesunken? Ja, wie ist die Entwicklung global? Diese Zahl kann ich Ihnen nicht sagen. Wir halten diese Zahl global nicht fest. Wir halten sie in Europa fest, aber nicht global.
Herzlichen Dank.
Dankeschön. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Bryant von Financial Times.
Ja, guten Morgen, die Herren. Eine Frage bitte zum Mix in China. Schreiben die Analysten, dass die importierten Fahrzeuge sind deutlich zurückgegangen im September. Ist das ein Trend, das sich langfristig dann fortsetzen wird? Und heißt es dann also, dass der Gewinn, weil diese Fahrzeuge sind natürlich normalerweise mit hoher Margen verkauft, heißt es, dass Gewinn langfristig auch dann zu etwas moderat ausfallen wird dort? Und die zweite Frage bitte zu Großbritannien. Die Bundesregierung hält erstmal einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für möglich, heißt es in meinem Spiegel. Was bedeutet das für BMW? Fürchten Sie, dass große Investitionen in Großbritannien langfristig nicht zu halten sind?
Gut, vielen Dank. Dann fangen wir mit Großbritannien, UK an, Herr Dr. Reithofer und dann Herr Eichiner.
Also ich kann zuerst mal meine Position sagen. Ich bin da klar und eindeutig. Ich würde einen Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union bedauern. Was würde das bedeuten für die BMW Group? Das müssen wir uns überlegen, wenn die Frage ansteht. Sie steht noch nicht an, aber wie schon gesagt, von meiner Warte als Betrachter, als Geschäftsmann würde ich es bedauern, aber nicht nur als Geschäftsmann, sondern auch politisch, wenn Großbritannien diesen Schritt tun würde.
Vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Herr Eichiner, bitte nochmal zum Thema Mix in China.
Ihre Frage, Mix China, eines ist klar, langfristig wird natürlich das lokal produzierte Volumen deutlich stärker wachsen. Das war immer auch Bestandteil unserer Aussagen. Dazu passen auch die Investitionsentscheidungen im Joint Venture. Herr Reithofer hat das schon erwähnt, nochmal 3 weitere Produkte dort zu lokalisieren. Und das sind vor allem Produkte, die in den mittleren und kleinen Klassen angeboten werden und somit auf diese wachsende Mittelschicht in China zugeschnitten sind, und ich denke, dort wird eben auch stückzahlmäßig dann ein stärkeres Wachstum generiert. Gleichwohl, unsere Importflotte ist attraktiv für uns und wir sehen die Entwicklung dort auch als stabil an, der Monat September alleine, denke ich, ist jetzt da noch keine große Trendveränderung. Es gibt immer wieder mal Monate, wo Anlauf- und Auslaufsituationen, Bereinigungssituationen eine Rolle spielen. Bei uns kommt jetzt der neue X6, der hochrelevant ist für diesen Markt, langsam aus der Anlaufphase in die Stückzahlen. Es gibt natürlich auch Lifecycle-Effekte, beispielsweise beim Sima, der im nächsten Jahr ersetzt wird. All das spielt natürlich dann in der Kalendarisierung eine Rolle. Ich würde das jetzt noch nicht überbewerten, sehe da auch keine Trendveränderung. Also Importvolumen erstmal stabil aus unserer Sicht, auch going forward. Und langfristig wird, wie ich sagte, das lokal produzierte Volumen stärker wachsen.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Pia Krick von der Automobilwoche. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen. Ich habe zwei Themen. Einmal das Thema Rückruf. Sie hatten ja im dritten Quartal angekündigt im Juli, dass Sie 1,6 Millionen Fahrzeuge wegen möglicher Fehler im Airbag-System zurückrufen wollen. Ich wollte wissen, werden Sie vom Zulieferer Takata beliefert? Und was kostet dieser Rückruf? Und gerne noch eine generelle Einschätzung. Warum treten derzeit so viele Rückrufe bei Airbags auf? Ist das eine besonders sensible Komponente oder hat das ausschließlich mit der mangelhaften Qualität der Zulieferer zu tun oder welche Gründe spielen da eine Rolle? Und das zweite Thema, was ich ja noch ansprechen würde oder nachfragen wollte, ist bei dem BMW i3 und i8. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass Sie sagen, dass 10.200 Fahrzeuge, dass es in Ihren Erwartungen liegt. Ich dachte, das wäre für BMW eher Peanuts. Was mich auch erstaunt ist, dass Sie beschränkt sind bei den Kapazitäten. Haben Sie die Fabrik so klein geplant oder war der Anlauf doch nicht so erfolgreich, wie Sie dachten? Vielleicht können Sie erklären, was die Beschränkung der Kapazitäten genau bedeutet. Und ich würde gerne noch wissen, da Sie sagen, Sie haben einen hohen Auftragsbestand, ob Sie glauben, dass die Absatzzahl 2015 bei i3 und i8 erheblich steigen wird. Dankeschön.
Gut, vielen Dank, Frau Kriegs. Bevor ich weitergebe zum Thema i3 und i8, kann ich ein paar Bemerkungen machen zum Thema Takata vielleicht auch nochmal. Wir haben ja bereits im Juli 2014 angekündigt, dass wir rund 1,6 Millionen Fahrzeuge der Vorgängergeneration der BMW 3er aus dem Produktionszeitraum 05/99 bis 08/2006 eben zurückrufen und dort die Beifahrer-Airbags austauschen. In seltenen Fällen sind potenzielle Probleme berstender Gasgeneratoren ausschließlich bei Fahrzeugen des Wettbewerbs aufgefallen, die ähnlich, aber nicht identische Systeme desselben Lieferanten nutzen, also eben Takata. Bei BMW ist diesbezüglich kein einziger Fall bekannt. Bei der Tauschaktion handelt es sich um eine freiwillige Vorsorgemaßnahme, um das Risiko von nicht regulären Airbag-Öffnungen zu minimieren. Und jetzt vielleicht noch formal, handelt es sich um eine freiwillige Erweiterung eines im vergangenen Jahr, also 2013, durchgeführten Rückrufs. Der Lieferant hatte damals einen Produktionszeitraum für den potenziell fehlerhafte Gasgeneratoren in Beifahrer-Airbags genannt und BMW daraufhin bereits 240.000 Fahrzeuge der Vorgängergeneration der BMW 3er-Reihe zurückgerufen. Und im Juli hat der Lieferant den Produktionszeitraum dann ausgeweitet. So ist die Situation im Moment bei uns. Gut, dann zum zweiten Teil der Frage i3 und i8 gebe ich weiter an Herrn Dr. Reithofer.
Also Frau Kriegs, ich möchte nochmal betonen, ich habe das ja vorher bereits gesagt, die Kundennachfrage nach dem BMW i3 ist unverändert hoch. Die Händler sagen, dass sie mehr BMW i3 verkaufen könnten, als sie während der Anlaufphase zugeteilt bekommen haben. Die Wartezeit, ich habe das vorher schon gesagt, zwischen Bestellung und Auslieferung beträgt derzeit zwischen 4 und 6 Monaten, was eigentlich zu viel ist. Der Absatz von BMW i, die ersten 9 Monate, ich sagte das bereits, war 10.200 Einheiten und 341 BMW i8, was ebenfalls positiv ist und was eigentlich den Erfolg unterstreicht, dass das Ausstattungsniveau der verkauften Fahrzeuge, das wir verkaufen, generell sehr hoch ist. Es gibt zum Beispiel einen klaren Trend zu den höherwertigen Interior-Designs. Und wenn ich jetzt mal ein Produkt angucke, Sie haben gesagt, ist mit dem Anlauf doch irgendwas nicht so gut gelaufen. Nein, das kann ich nicht bestätigen, sondern ich sage, so ein innovatives neues Produkt wie ein BMW i3 oder ein BMW i8, das fährt man langsam hoch, weil es ja auch eine innovative Herausforderung darstellt. So, und wenn Sie mich jetzt fragen, erwarten wir im nächsten Jahr mehr Volumen und mehr Verkauf von BMW i3 und von BMW i8, dann ist meine Antwort ein ganz klares Ja. Wir erwarten mehr Verkauf und ich betone nochmal, wir sind zufrieden, wie das bisher gelaufen ist. Weil man sollte so ein Fahrzeug ja nicht gleich von Anfang an auch inflationieren. Das möchte ich hier auch mal betonen.
Gut, vielen Dank. Wir haben noch Zeit für die letzte Frage, also für eine Frage noch. Die letzte Frage bitte.
Die letzte Frage kommt von Herrn Max Borgmann von dpa AFX. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, schönen guten Tag. Ich würde einmal gerne zum Finanzergebnis etwas wissen. Das hat Ihnen ja dieses Quartal etwas einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und vor allem die Abwertung Ihrer Anteile an SGL. Was genau sind die Gründe dafür, dass Sie abwerten mussten und mit welchem Betrag hat sich das niedergeschlagen? Also wie viel mussten Sie abwerten? Und dann zum Thema Batteriezellen. Da hatte Daimler mit seiner Litec-Tochter ja schon das ein oder andere Problem. Conti hat heute das Joint Venture für Batteriezellen mehr oder weniger für beendet erklärt und hohe Abschreibungen darauf gesetzt. Wie sehen Sie die Zukunft für eine Batteriezellentechnologie? Kann man das nur aus Asien einkaufen, wie Sie das ja auch machen? Oder wird es da irgendwie von der deutschen Autobranche nochmal eine Initiative geben, dass man sich zusammen beim Thema Batterie zusammensetzt, um sich weniger abhängig von Asien zu machen? Vielen Dank.
Gut, Herr Borgmann, vielen Dank. Wir fangen mal an beim Thema Batteriezellen mit Herrn Dr. Reithofer und dann zum Schluss Herr Dr. Achina. Herr Reithofer, bitte.
Also Herr Borgmann, ich kann jetzt natürlich nur für uns antworten und da ist meine Antwort eindeutig. Also die BMW Group und Samsung SDI wollen ihre Lieferbeziehungen natürlich für Batteriezellen, für die Elektromobilität weiter ausbauen. Dazu haben wir am 14. Juli in Seoul ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Samsung SDI wird die BMW Group in den kommenden Jahren, das ist Bestandteil, mit Batteriezellen für den BMW i3, für den BMW i8 und zusätzliche Hybridmodelle beliefern, also für Plug-in-Hybridmodelle. Und die wichtigsten Bestandteile der Vereinbarung sind die mittelfristige Erhöhung der Stückzahl durch die steigende Nachfrage nach Elektromobilität und die technologische Weiterentwicklung der Batteriezellen. Und wir haben uns da gemeinsam auf Ziele geeinigt, auch was Energiedichten angeht, auch wann die neuen Energiedichten zur Verfügung stehen. Da möchte ich aber jetzt noch nichts dazu sagen. Nur es haben intensive Gespräche stattgefunden, selbst auf höchster Ebene haben die stattgefunden. So, und Sie haben die Frage gestellt, ja, es ist momentan die größte Produktionskapazität in Südkorea, in Japan und in China. Das ist momentan so, aber wir sehen eine Batteriezelle als Commodity an, zumindest wir als BMW Group. Und wie schon gesagt, zu anderen Joint Ventures, da möchte ich keine Stellungnahme abgeben. Haben Sie bitte dafür Verständnis.
Gut, jetzt zum letzten Teil der Frage, Finanzergebnis in Q3 und Abwertung, Anteil an SGL. Herr Eichina, bitte.
Ja, Herr Borgmann, ich würde gerne mit der Abwertung beginnen. Das ist dem Kursverlauf geschuldet im Zuge der Geschäftsentwicklung und auch der Kapitalerhöhung, die vorgenommen wurde, hat sich der Kurs deutlich reduziert und nach unseren Rechnungslegungsvorschriften hat uns das auch veranlasst, jetzt eine Bereinigung zu machen und diese eine entsprechende Abwertung durchzuführen. Der Gesamteffekt liegt bei rund 100 Millionen Euro. Dann die weitere Frage, Finanzergebnis. Auch dort haben wir einen noch deutlich höheren negativen Effekt zu verzeichnen, der letztendlich von den Derivaten, die wir zu Sicherungszwecken einsetzen, herrührt. Zum einen alleinstehende Zinsderivate, aber auch Zeitwerte von Währungsoptionen. Also müssen Sie so sehen, wir haben ja jetzt halt erfreulicherweise eine Aufwertung beispielsweise des Dollars, aber auch anderer Währungen gesehen. Damit sind die zu Sicherungszwecken eingesetzten Optionen betroffen. Sie verlieren an Zeitwert. Wir bekommen aber gegenläufig natürlich positive Effekte im Umsatz. Also diese Entwicklung ist eine, die uns keine Sorgen macht, hat aber allerdings einen negativen Einfluss auf das Finanzergebnis und das war auch ein höherer Betrag, also ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag, der letztendlich dann im Finanzergebnis zu Buche geschlagen hat. Das sind die Hintergründe.
Alles klar, vielen Dank. Gut, vielen Dank, Herr Eichinger, vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Telefonkonferenz und ich und wir wünschen Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis bald und auf Wiederhören.